Ja, ich grüße euch heute Morgen. Schön, wieder in eurer Mitte zu sein. Und wir haben heute als Familie auch Verstärkung mitgebracht. Unser Schwiegersohn, John Kariuki, ist da. Er ist ja der Mann von unserer ältesten Tochter Lea. Er kommt aus Kenia, kommt eigentlich aus einer sehr armen Familie. Aber Gott sei Dank, seine Eltern, vor allem auch seine Mutter, war gläubig, sehr gläubig oder ist sehr gläubig. Und durch ihr Zeugnis sind auch die Kinder gläubig geworden und auch er. Und Gott hat es so geführt, dass er trotz allem in sehr schwierigen Verhältnissen aufwuchs. Gott hat ihn reich beschenkt, dass er dort Schulbildung machen konnte. Es war ein Missionsprojekt, das von Deutschland aus unterstützt wurde. Er hat diese Schule besucht, durfte sogar ein Studium machen in Kenia und hat ein zweites Studium begonnen. Und darf das jetzt hier in Deutschland weiter fortsetzen. Da sind wir Gott so dankbar, weil wir eine sehr bewegte oder schwierige Zeit hinter uns hatten, weil wir nicht wussten, ob John überhaupt hier einreisen darf nach Deutschland, ob er hier die Aufenthaltsgenehmigung bekommt und so weiter. Aber Gott sei Dank hat Gott zur richtigen Zeit alles uns gegeben, uns geschenkt, dass er mühelos eigentlich hier einreisen durfte und jetzt auch hier bleiben darf. Und da sind wir einfach Gott sehr, sehr dankbar. Es ist schön, wenn wir jetzt in die Natur rausschauen und sehen, wie alles zum Leben erwacht. Und wir sehen hier, wie Gott mit seiner mächtigen Hand wirkt, dass er sozusagen die Erde auch nach dem Winter, dass die Pflanzen, dass alles erwacht zum Leben und dass Gott die Erde wieder erneuert. Das ist etwas, also es ist ein Wunder, wo man jedes Jahr aufs Neue wieder staunen kann. Wir als Menschen haben das nicht verdient. So wie wir mit unserer Umwelt umgehen, wir haben es nicht verdient. Aber Gott ist gnädig und er segnet uns und lässt es immer wieder aufs Neue blühen und gedeihen und wachsen, dass wir genug zum Essen haben, dass alle unsere Bedürfnisse hier gestillt werden. Ich habe mir Gedanken gemacht, über welches Bibelwort ich sprechen soll. Es fiel mir irgendwie schwer dieses Mal, aber ein Bibelwort ist mir doch wichtig geworden und den möchte ich mit euch teilen. Und zwar aus 4. Buch Mose, 4. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 22. Wir wollen das auch zusammen lesen. 4. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 22. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Kinder Israels segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich oder zu dir hin und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen. Und ich will sie segnen. Lass uns noch mal kurz aufstehen, dass wir Gott um Segen bitten. Dank sei dir, Herr, dass wir heute Morgen vor dich treten dürfen, Herr, dass wir durch deine Güte und Gnade hier uns versammeln dürfen, Herr, dass wir noch im Frieden leben dürfen und dass wir dein Wort haben, dein Wort lesen dürfen, Herr, und über dein Wort nachsinnen dürfen, Herr. Wirke heute Morgen auch durch deinen guten, heiligen Geist an unseren Herzen. Öffne uns dein Wort, Herr. Wir bitten dich darum. Vergib uns, Herr, unsere Sünden, unsere Übertretungen, Herr. Hilf aber, dass wir den Blick für dich gewinnen, Herr. Dass dieser Blick klar wird, Herr. Dass uns nichts trennt von dir und dass wir nach deinem Wort leben. Gib uns dazu die Kraft, Herr. Segne uns. Wir bitten dich darum, Herr. Amen. Vers 22 heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach. Jetzt müssen wir uns hier so ein bisschen Gedanken machen, weil die Bibel hier so eine besondere Art und Weise gebraucht, wie sie manche Dinge wieder einführt. Es hätte auch genügt eigentlich, wenn hier geschrieben wäre, und der Herr sprach zu Mose. Nein, es steht hier, und der Herr redete zu Mose und sprach. Es gibt manche Bibelabschnitte oder manche Abschnitte, in den 5 Büchern Mose, wo es wirklich auch heißt, und der Herr sprach zu Mose. Aber wenn dieses einleitende Vers kommt, und der Herr redete zu Mose und sprach, dann sagt es uns, dass Gott hier etwas völlig Neues einführen will unter das Volk Gottes. Dass es eine Anordnung ist. Und dass es eine praktische Anweisung für das Leben des Volkes Gottes ist. Vers 23, rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich. Also Gott ordnet durch Mose an, was Aaron, der hohe Priester, und seine Söhne, aber auch die Nachkommen von Aaron praktizieren sollen. Und zwar das Volk Gottes segnen. Und dieser Segen, der steht im vierten Buch Mose. Und das ist nicht so von ungefähr, warum der Segen hier steht. Das vierte Buch Mose ist unter anderem auch das Buch, was die Aufgaben und Dienste der Leviten und der Priester ordnet. Also es waren Dienste, Aufgaben, aber auch Pflichten der Priester, das Volk Gottes zu segnen. Also es ist nicht nur eine Ermächtigung für die Priester, viel, viel mehr ein Dienst und eine Aufgabe am Volk Gottes. Jetzt müssen wir uns aber die Frage stellen, wenn das ein verordneter Dienst war für Aaron und für seine Priester und für seine Söhne, hat dieser Segen überhaupt für uns noch eine Bedeutung? Es ist interessant, dass das Neue Testament in Bezug auf das Thema Segen sehr, sehr spärlich ist. In Matthäus Kapitel 19, Vers 13, da wird uns berichtet, Jesus segnete die Kinder. Aber es wird uns nicht berichtet, welchen Wortlaut dieser Segen hatte oder wie Jesus die Kinder segnete. In Lukas 24, 50 segnete Jesus, bevor er in den Himmel auffuhr, auch die Jünger. Und auch hier wird uns nicht berichtet, was der Wortlaut dieses Segens war, was der Inhalt dieses Segens war. In Matthäus 5, 44, auch in einer anderen Stelle, werden wir als Gläubige aufgerufen, wie sollen wir mit unseren Menschen oder mit den Menschen umgehen, die uns fluchen oder die uns verfolgen? Wir sollen sie segnen. Aber es wird uns nicht gesagt, wie wir sie segnen sollen. Für was wir bitten sollen im Segen. Wir sollen die segnen, die uns fluchen. Es ist nicht einfach, das ist sehr, sehr schwer. Aber jetzt will ich einfach mal so die Frage stellen, wie viel mal mehr sollten wir unsere Kinder segnen, die mit uns jeden Tag zusammenleben, die mit uns zusammen am Tisch sitzen, mit denen wir zusammen sprechen, die mit uns das gleiche Brot essen. Wir haben jeden Tag mit ihnen Gemeinschaft. Wie viel mal mehr sollten wir unsere Kinder segnen? Da habe ich mir die Frage gestellt, was ist eigentlich unsere geistliche Berufung? Und da wollen wir eine Stelle aufschlagen in 1. Brief Petrus, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Wenn das jemand hat, darf er es gern lesen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Petrus 2, Vers 5. 1. Petrus 2, Vers 5. Ich will es nochmal lesen. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Zu was sind wir berufen? Heiliges Priestertum, zu einer heiligen Priesterschaft. Wir sollen beten, um den Segen für unsere Kinder. Das ist die Berufung Gottes an uns als Eltern. Aber auch, wie die Priester damals im Dienst standen, auch wir als dienende Brüder sind berufen, für unsere Gemeinden um den Segen zu bitten, für die Familie um den Segen zu bitten. Warum fehlt der Segen Gottes oft oder manchmal in unseren Familien oder bei unseren Kindern. Und es kann verschiedene Ursachen haben. Vielleicht liegt es auch an unserem unheiligen Wandel. Vielleicht auch kein Interesse an Gott oder kein Interesse am Segen Gottes. Vielleicht auch schwache Beziehungen zum Herrn. Vielleicht auch eine negative Einstellung zur Gemeinde. Schaut mal, wie Jakob in seinem Leben mit dem Segen umging. Wenn es um den Segen ging, hat Jakob keine Grenzen gekannt. Er war bereit, mit List sich das Erstgeburtsrecht zu erkaufen, mit List. Er hatte keine Grenzen gekannt, er hatte keine Skrupel gekannt. Ob das gut war, das ist eine andere Frage. Aber er war verlangend nach dem Segen Gottes, nach dem Segen. Und wie ging es dann weiter? Mit Betrug erschlich er sich ja den Segen des Vaters. Aber es blieb nicht dabei. Eines Nachts begegnet ihm der Herr und da steht Jakob in der Nacht auf und er kämpft die ganze Nacht und er lässt den Herrn nicht los. Und was sagt Jakob zum Herrn? Ich lasse dich nicht los, du segnest mich. Wo ist unser Verlangen, unser Eifer, unser Verlangen, unser Streben nach dem Segen Gottes für uns persönlich, aber vor allem auch für unsere Familie, für unsere Kinder? Diese Frage, die müssen wir uns immer wieder stellen. Wo ist unser Verlangen geblieben? Der Segen Gottes ist keine billige Sache. Epheser Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Also durch Jesus Christus gilt dieser aaronitische Segen aus dem 4. Buch Mose Kapitel 6 auch für uns. Auch wir dürfen den anwenden. Also es gibt im Neuen Testament keine Stelle, die uns den genauen Wortlaut, auch den geistlichen Inhalt des Segens und die Art und Weise des Segens wiedergibt. Das steht aber im Alten Testament. Aber durch Jesus Christus haben wir Zugang zum Alten Testament, zu den Segensverheißungen Gottes. Und die dürfen wir praktisch anwenden. Vers 23, ich bin jetzt wieder in 4. Buch Mose, Kapitel 6. Und der Herr befiehlt, so sollt ihr die Kinder Israels segnen, sprecht zu ihnen. Also wer sollte das Volk segnen oder um den Segen bitten? Die im Dienst stehen. Und soll es nur einer tun? Nur einer, der der Gemeinde vorsteht? Oder nur der Papst? Und hier heißt es ausdrücklich, ihr sollt segnen, ihr. Und hier ist Mehrzahl. Als Väter dürfen wir natürlich daheim oder zusammen, als Eltern dürfen wir für die Kinder beten. In der Gemeinde dürfen wir aber auch als Brüder zusammenkommen und für unsere Kinder beten, für die Gemeinde, um den Segen. Aber bevor wir den Segen Gottes erhalten können, und hier sind ein paar Voraussetzungen gegeben, die erfüllt sein müssen, dass wir den Segen Gottes überhaupt erlangen können. Und diese Voraussetzungen, die stehen auch im Alten Testament, und zwar im 3. Buch Mose, Kapitel 9, Vers 22. 3. Buch Mose, Kapitel 9, Vers 22. Ich lese ab der zweiten Hälfte im Vers 22, 3. Buch Mose, Kapitel 9, Vers 22. Und er stieg herab, und zwar Aaron, nachdem er das Sündopfer, das Brandopfer und das Friedensopfer dargebracht hatte. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte hinein, und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk, und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte es. Vor dem Segen hatten die Priester Opfer zu bringen. Das ist jetzt hier ein biblischer Grundsatz, der besteht: Ohne Segen, also ohne Opfer, gibt es keinen Segen. Ohne Opfer gibt es keinen Segen. Weil Jesus aber für uns sich geopfert hat, durften wir in den Segen Gottes kommen. Die zweite Voraussetzung, welche Opfer mussten gebracht werden, dargebracht werden und in welcher Reihenfolge? Welche Opfer mussten dargebracht werden und in welcher Reihenfolge? Hier werden drei Opfer genannt. Sündopfer, Brandopfer und Friedensopfer. Beim Sündopfer, da wurde das Tier geschächtet und Aaron oder die Priester fingen das Blut auf und gingen mit dem Blut in das Heiligtum vor den Vorhang und besprengten das Blut gegen den Vorhang, weil sie die Sünden und die Schuld des Volkes und auch ihre Sünden bekannten vor Gott. Sie baten Gott um Vergebung für die Sünden. Und danach kamen sie heraus, verbrannten die Leber und die Niere auf dem Altar und der Rest von dem Tier wurde außerhalb des Lagers verbrannt. Und so hat auch Jesus Christus außerhalb der Stadt gelitten, weil die Sünde aus dem Volk Gottes herausgeführt werden musste. Die musste herausgebracht werden. Sünde hat keinen Platz im Volke Gottes. Und wir müssen immer wieder zum Herrn kommen und auch um Vergebung bitten für unsere Sünden. Und die Leber ist das Organ, was sozusagen, wenn wir die Nahrung zu sich aufnehmen, es filtert die Nahrung und nimmt die guten Nährstoffe auf in den Stoffwechsel. Die schlechten Bestandteile der Nahrung filtert es und scheidet es aus. Die Nieren, die reinigen aber das, was schon in uns ist. Die reinigen diese Schadstoffe und scheiden die aus. Also wir brauchen täglich eine Erneuerung unseres Geistes, unserer Vernunft, aber auch unseres Gewissens. Das zweite, ja, ohne Sündenvergebung, ohne Frieden mit Gott, kein Segen. Ohne Sündenvergebung, ohne Frieden mit Gott, kein Segen. Das zweite Opfer war ein Brandopfer. Das Tier wurde als Ganzes geopfert. Und damals war es so, dass der Israelit sozusagen sich da hingab und gesagt hat, Herr, ich vertraue Gott, ich vertraue dir und legte seine Hände auf das Tier. Und so wie Jesus bis zum Tode gehorsam war, so sind auch wir aufgerufen, ihm Glauben und Gehorsam zu Gott hinzugeben. Das ist der zweite Voraussetzung, ohne einen lebendigen Glauben, ohne Gehorsam, kein Segen. Das dritte Opfer, ein Friedensopfer. Das Opfertier wurde zerlegt. Auch hier bestimmte Anteile des Tieres wurden auf dem Altar verbrannt, geopfert. Bestimmte Anteile bekamen die Priester und andere Anteile, der Rest, bekam der einfache Israelit, der mit seiner Familie dann in dem Tempelbereich essen konnte, oft zusammen mit den Priestern. Mit dem Friedensopfer wurde damit angedeutet, dass die Gemeinschaft wieder völlig hergestellt war, mit Gott, aber auch mit dem Volk Gottes. Und es ist die letzte Voraussetzung, ohne Gemeinschaft mit dem Volk Gottes gibt es keinen Segen. Geschwister, das ist sehr wichtig, dass wir das uns zu Herzen nehmen, dass wir das so im Gedächtnis behalten. Diese vier Voraussetzungen, ohne Opfer kein Segen, ohne Sündenvergebung, ohne Frieden kein Segen, ohne einen lebendigen Glauben, ohne Gehorsam kein Segen und ohne Gemeinschaft mit dem Volk Gottes auch kein Segen. Such die Gemeinde auf, such die Gemeinschaft auf. Wenn du vielleicht online zuhörst, bleib nicht dabei, bleib nicht zu Hause sitzen. Such eine Gemeinde, dass du Kontakt hast, dass du zusammen mit Geschwistern beten kannst, dass du zusammen mit Geschwistern Gott anbeten kannst, auch in Liedern. Ja, dass du unter das Wort Gottes kommst. Es ist sehr, sehr wichtig, eine Gemeinde zu haben und da auch mit teil zu sein. Der praktische Ablauf damals im Tempel war es so, nach diesen Opfern traten die Priester vor das Volk und sie erhoben ihre Hände gerade zum Himmel. Und sie mussten ihre Hände offen zeigen, damit das Volk sieht, die Hände sind leer. Der Segen kommt nicht von den Priestern, sondern der Segen kommt von Gott. Die Hände mussten in eine erbittende Haltung gegen Gott oder gegen den Himmel gerichtet sein. Und wenn die Priester dann diesen Segen ausriefen über das Volk, dann neigt sich das Volk. Und die Väter neigten sich mit ihren Söhnen und die Väter legten ihre Hände auf die Söhne, genauso auch die Mütter neigten sich, legten ihre Hände auf die Töchter und baten Gott um den Segen. Wir müssen uns immer wieder auch mit unseren Kindern vor Gott beugen. Herr, bitte segne uns. Segne uns. Der Priestersegen hier im 4. Buch Mose, er hat keine magische Kraft oder keine Zauberformel. Wie es bei vielen Völkern gehandhabt wird. Man sagt irgendwie einen Spruch und so weiter, ja, oder Abracadabra, das kennen wir noch vielleicht aus den Märchenbüchern. Ja, es kommt aus dem Aramäischen, bedeutet so viel. So wie ich gesprochen habe, so wird es auch werden. Ja, man hat mit diesem Spruch versucht, sich vor bösen Geistern zu schützen. Aber der Priestersegen, das ist nicht das. Der Priestersegen, Gott, dieser Segen hier, der ist viel, viel mehr, viel tiefer. Und trotzdem hat dieser Priestersegen vom hebräischen Wortlaut her auch, er ist von göttlicher Ordnung durch und durch gedrungen. Ja, Vers 24, wie viele Worte hat der erste Segensspruch? Der Herr segne dich und behüte dich. 7. Im Hebräischen, Yevarechecha Adonai Veshmerecha, 3. Vers 25, wie viele Worte im Deutschen? Zwölf. Im Hebräischen, Ya'er Adonai Panav Elecha Vichuneka, 5. Und in Vers 26, wie viele Worte? 11. Im Hebräischen, Yissa Adonai Panav Elecha Ve'yissa Ve'yasem Lecha Shalom, 7. 3, 5 und 7. Und wir sehen hier schon eine Steigerung in den Segenssprüchen Gottes. Also Gott will nicht nur einfach segnen, nur einfach beschenken, sondern von einfachen Segen geht es immer mehr und größere Fülle und größere Fülle. Und es ist sehr interessant, auch die einzelnen Segenssprüche, wenn man die Anzahl der Buchstaben durchzählt, ja, Vers 24, der erste Segensspruch hat 15, also 3 mal 5. Vers 25 hat 20 Buchstaben, 4 mal 5. Vers 26, 25 Buchstaben, 5 mal 5. Auch hier eine Steigerung. Der Herr segne dich und behüte dich. Es segne dich der Herr, dieser Ausdruck, es segne dich der Herr, kommt im Alten Testament 14 Mal vor, also 2 mal 7. Gott, wenn Gott was schenken will, dann will er die ganze Fülle geben. Er will reichlich beschenken seine Kinder. Als Hiob nach seinen Leiden von Gott wieder gesegnet wurde, in welcher Art und Weise hat Gott oder wie vielfältig hat Gott Hiob wieder gesegnet? Das Doppelte, Dankeschön. Er hat das Doppelte an Kamelen, an Rindern, an Schafen gegeben. Und er hat ihm 140 Jahre gegeben. Er hat ihm 140 Jahre hinzugefügt. Jetzt wissen wir, wie alt Hiob war, als er geprüft wurde, ungefähr 70 Jahre. Er lebte zur Zeit Abrahams. Wenn Gott segnet, dann gibt es nicht einfach, er gibt es doppelt. Doppelt. Auch selbst das im Hebräischen, das Wort, jedes Wort hat im Hebräischen auch einen gewissen Zahlenwert. das Wort segnen, Barach, hat den Zahlenwert 222. Gott segnet im leiblichen Bereich, Gott segnet auch die Seele des Menschen, Gott segnet auch den Geist. Wir freuen uns, wenn wir nach einer Krankheit wieder gesund werden. Wir freuen uns, wenn wir etwas Schönes essen, wenn wir es Gutes, Herzhaftes essen können. Das ist alles Geschenk Gottes. Wenn wir manchmal, ja, wenn wir bei Einsätzen waren in Kenia und wir haben dann in der Schulküche dort mitgegessen, was die Kinder auch essen. Ich muss sagen, nach ein paar Tagen, ich habe echt teilweise schon ein bisschen geseufzt über das Essen. Ja, wenn du fast jeden Tag entweder Reis oder Marmalade bekommst und dann eine Soße mit Koriander. Wow. Nach einer Woche war es vorbei, ich habe wirklich Probleme bekommen im Darm. Ja. Aber Gott lässt so vieles wachsen, um uns auch zu erfreuen. So viel Gemüse, so viel Obst gibt es, ja, Süßes und Saures. Unsere Seele empfindet auch Freude, wenn wir etwas Schönes hören, wenn wir etwas Schönes sehen, wenn wir Harmonie erleben. Wenn wir aufwachsen dürfen in einer behüteten Familie, es ist Segen Gottes, das ist nicht selbstverständlich. Wenn wir Freunde haben, Gott gibt uns auch Verständnis, Einsicht, dass wir etwas lernen können, Dinge erfassen können, praktisch umsetzen können. Ein Segen Gottes. Wir dürfen dem Herrn dankbar sein für alles, alles, was er uns in unserem Leben schenkt und gibt. Aber wir müssen hier aufpassen. Der erste Segensspruch, da heißt es, der segne dich und behüte dich. Gott ist es nicht nur, der was etwas gibt, sondern Gott will, dass diese Segensgabe auch bewahrt wird, behütet wird. Das gehört zusammen, das ist sehr, sehr wichtig. Schaut mal zum Beispiel die Ehe, das ist einer der ältesten Segen, die Gott den Menschen gegeben hat. Es ist ein wunderbares Geschenk, die Ehe. Aber auch, es braucht auch die Bewahrung Gottes, auch in unserer heutigen Zeit. Gerade dieser Segen, Ehe, in unserer heutigen Zeit wird es angegriffen, wird es geraubt, wird es zerstört, wird es mit Füßen getreten. Es braucht Bewahrung Gottes. Gott kann uns Begabungen schenken. Aber wenn wir diese Begabungen nicht in richtiger Art und Weise einsetzen, was hat es dann für einen Wert überhaupt? Es ist ein Geschenk Gottes, ja, wenn wir in die Schule oder wenn unsere Kinder in die Schule gehen können, wenn sie ja eine gute Schulbildung bekommen, einen Beruf erlernen und diesen Beruf auch praktisch ausüben können. Als ich das erste Mal in Kenia war, wir sind da durch den Slum gegangen, wenn ich gesehen habe, wie die Kinder dort im Dreck spielen, unvorstellbar. Ja, ein Bild, was mich also wirklich entsetzt hat, da war eine Toilette, also so frei oder ja, ein Plumpsklo, sage ich mal. Ja, und dann war so eine Rinne, wo dieses Ganzes abfloss und daneben haben die Kinder gespielt. Das kann man nicht fassen. Und wie viel mal mehr dürfen wir Gott dankbar sein, wenn wir diese Möglichkeit haben, die Gott uns schenkt, ja, wenn wir sauber gekleidet in die Schule gehen können, lernen dürfen, wenn wir den Beruf ergreifen können oder erlernen können, Ausbildung bekommen. Ja, es gibt viele, viele Menschen, junge Menschen in Afrika, die sind intelligent, die sprechen mehrere Sprachen, die haben vielleicht auch gute Schulen noch besucht, vielleicht auch noch ein Studium, aber sie haben nicht die Möglichkeit, ihren Beruf auszuüben, weil das Land korrupt ist, ja, weil sie gar nicht diesen Beruf bekommen, diesen Arbeitsplatz bekommen. Als gläubige Eltern, wir können auch unseren Kindern sehr viel vererben. Wir können ein Haus vererben, wir können Wohlstand vererben. Aber wenn die Kinder nicht mit dem Herrn wandeln, wird es dann noch Bestand haben? Wir müssen immer wieder Gott bitten, Herr, segne unsere Kinder und bewahre sie, dass sie an dir bleiben. Vers 25, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das ist der zweite Segensspruch, ja. Der Herr möge sich dir zu erkennen geben und dich aus aller Not erretten. Dieser Ausdruck, lasse sein Angesicht leuchten über dir, ist so ein bisschen schwierig. Aber wir schlagen mal auf, Psalm 80, Vers 4. Psalm 80, Vers 4. Und da bittet der Psalmist, Psalm 80, Vers 4, O Gott, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Also das Angesicht leuchten lassen ist so viel wie Errettung, Erlösung. Und hier sehen wir, dass Gott hier sozusagen von einem einfachen physischen Segen rübergeht auf den geistlichen Segen. Und hier geht es um Erlösung und um Errettung. Und es ist der Herr, der Licht in die Dunkelheit der Menschen bringt und den Menschen errettet. Und 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Als Gott das Universum schuf, sprach er, es werde Licht. Und Licht war die Voraussetzung, dass alles andere sich entwickeln konnte. Und so wirkt auch Gott in unsere Herzen hinein, auch heute noch bei den Menschen, wenn Gott sein Angesicht strahlen lässt, wenn Gott sich zu erkennen gibt, dass der Mensch Möglichkeit hat, zu Gott zu kommen und Gott zu erkennen, dann öffnet sich Gott und segnet ihn weiter und noch viel mehr. Was ist ein Leben ohne Gott? Es ist Finsternis. Und es ist ein Herumtappen, ein Irren, ein Stolpern und Fallen in der Finsternis. Es ist ein Leben ohne Ziel und ohne Orientierung. Wir dürfen immer wieder beten, Herr, erleuchte die Herzen unserer Kinder. Herr, lass dich ihnen zu erkennen geben, dass sie dich erkennen, wer du bist. Verbirg dein Angesicht nicht vor ihnen. 2. Mose Kapitel 20, Vers 2, und an dieser Stelle, da musste ich immer wieder nachdenken, 2. Mose 20, Vers 2, da heißt es, und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn man das Wort für Wort übersetzen würde, vom Hebräischen heißt es, und du sollst keine anderen Götter vor meinem Angesicht haben. Und es beschreibt, dass wenn wir andere Götter haben neben Gott, dass es wie eine Decke ist, die über das Angesicht Gottes sich legt und die das Licht Gottes erlischt, verdunkelt. Sünde trennt uns von Gott. Aber Philosophien, auch christliche Philosophien, Allversöhnung zum Beispiel, das ist eine Decke, die das Licht Gottes bedeckt. Auch christliche Ideologien, wie ein Schleier, wie eine Hülle, wie eine Decke, die das Licht Gottes verhüllt. Auch menschliche Satzungen und Gesetze, wie eine Decke. Ja. Und deswegen sagt auch Paulus ja, dass über das Volk Israel, über die Juden, die Jesus noch nicht erkannt haben, über ihnen liegt die Decke Moses. Ja? Sie können Jesus Christus nicht erkennen, weil hier die eigenen jüdischen Satzungen und Gesetze davor sind. wenn wir uns von Gott abwenden, so wie das Volk Israel, dann wird Gott auch sein Angesicht vor uns verbergen. Denn es steht in der Bibel, Lukas 12, Vers 48, wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert werden. Das Volk Israel hat das Alte Testament bekommen, also die Tora, die Psalmen, die Propheten und auch die Opfer. Wir aber haben das Alte Testament, das Neue Testament und den Heiligen Geist. Wir haben viel, viel mehr bekommen. Von uns wird auch viel gefordert werden. Und deswegen schließt dieser zweite Segensspruch: Und Gott sei dir gnädig. Im Lichte Gottes erkennen wir Gott. Und das Licht Gottes, wenn es in unsere Herzen hineinstrahlt, dann erleuchtet es auch unser Wesen, unser sündiges, unser gefallenes Wesen. Aber jetzt brauchen wir noch, wir brauchen die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes dient dazu, dass Gott uns nicht nach unseren Missetaten vergelten tut. Gott sei Lob und Dank. Gott tut auch mir nicht vergelten nach meinen Gedanken. Gott sei Lob und Dank. Gott tut mir auch nicht vergelten nach meinen Gefühlen. Gott sei Lob und Dank. Gott vergeltet uns nicht nach unseren Missetaten. Aber was tut die Gnade Gottes? Und dazu schlagen wir auf Titus Kapitel 2. Titus Kapitel 2. Titus Kapitel 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das ist etwas so Herrliches, was hier Paulus schreibt. Denn die Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Die Gnade Gottes, das Angebot Gottes ist für alle, alle verlorenen Menschen da. Und diese Gnade Gottes, sie ist heilbringend. Die Gnade Gottes kann uns heilen von unseren Sünden. Die Gnade Gottes, sie wirkt auch heilend. Aber was macht die Gnade Gottes noch? Ja, sie nimmt uns in Zucht, sie nimmt uns in Erziehung. Sie nimmt uns in Unterweisung der Schrift, in Unterweisung des Wortes Gottes, dass wir das Wort Gottes verstehen. Und sie gibt uns auch die Kraft, dass wir nach dem Wort Gottes leben können. Die Gnade Gottes, das sind so diese Liebeszüge Gottes, womit er uns erziehen will. Er vergilt uns nicht nach unseren Missetaten, aber er will uns erziehen. Damit wir besonnen, damit wir vernünftig, damit wir zielorientiert leben, damit wir gerecht nach den Geboten Gottes, nach den Geboten der Heiligen Schrift leben können. Also wir bekommen auch die Kraft, dass wir auch das machen können. Und dass wir in Ehrfurcht vor Gott leben können, in dieser Zeit, in unserer Umwelt. Die Gnade Gottes ist sehr, sehr, sehr kostbar, sehr wichtig. Und leider wird das Evangelium heute sehr, sehr stark verdreht. Ja? Man predigt heute ja, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Gott ist Licht, Gott ist heilig. Und man schreit immer Gnade, 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 Gnade triumphiert über das Gesetz. Ja? Und du kannst heute, es ist unheimlich, was heute auch Dinge geschehen in den Gemeinden, in den Kirchen. Ja? Du kannst korrupt sein, du kannst Spendengelder missbrauchen auf übelste Art und Weise und du kannst trotzdem geistliche Lieder schreiben, wo in allen Gemeinden gesungen werden. Was für eine Schande für die Gnade Gottes. Du kannst homosexuell sein und du kannst in die Kirchen kommen und du kriegst sogar noch den Segen dazu. Es gab nie schlimmere Zeit als in unserer heutigen Zeit, wo die Gnade Gottes so stark mit den Füßen getreten wird und kaputt gemacht wird. Und du kannst sogar pädophil sein und sogar Dienste in der Kirche ausüben und den Kirchengemeinden vorstehen. Die Gnade Gottes nimmt uns in Erziehung. Wenn wir aber diese Erziehung ausschlagen, dann gibt es keine weitere Gnade mehr. Gibt es keine weitere Gnade mehr. Wenn wir diese Gnade ablehnen, dann sind wir auf dem direkten Weg in die Hölle. Laodicea, die Gemeinde Laodicea, die sich selbst gerühmt hat, was sie alles erreicht hat. Jetzt steht es da, was sagt der Herr über diese Gemeinde, was wird er mit ihr tun? Ausspeien. Wen wird der Herr ausspeien? Die Ungläubigen? Nein, die Gläubigen. Die kalt geworden sind, die sich vom Herrn völlig entfernt haben und die ihr Leben gelebt haben. Ja, obwohl sie Kinder Gottes sind, aber völlig mit der Welt leben, die kalt geworden sind. Und der Herr wird es ja ausspeien. Ja, wir leben in der Gnadenzeit. Und die Gnadenzeit ist uns geschenkt, gegeben, dass wir umkehren können. Die Gnadenzeit ist uns auch gegeben, dass unsere Gesinnung verändert wird. Und dass wir auch umgestaltet werden. Das ist ein Geschenk Gottes an uns. Vers 26, ich bin jetzt wieder im vierten Buch Mose. Es ist der dritte Segensspruch. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin. Auch diese beim dritten Segensspruch, auch diese beiden Segen gehören zusammen. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin. Und gebe dir Frieden. Das ist der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin. Das ist ein etwas schwierig auch zu verstehen, aber es ist einer der schönsten und wertvollsten Segenssprüche, die wir in der Bibel überhaupt haben. Und dieser Segensspruch hier, er ist einzigartig, weil er in der Bibel nur an dieser Stelle hier vorkommt. Und dieser Segensspruch, er beschreibt ein Bild, das ihr Geschwister nie, nie mehr vergessen sollt. Yissa Adonai Panav Elecha, das bedeutet so viel, oder ich beschreibe es mit einfachen Worten, wie ein Vater ein Kind hochhebt und das Kind hält, das Kind trägt und immer sein Blick auf das Kind gerichtet ist. Das wird hier beschrieben. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin. Was tut Gott, der himmlische Vater, mit uns? Er erhebt uns zu seinen Kindern. Er umfasst uns mit seinen starken Armen. Und er lässt uns nicht los mit seinen Blicken. Und wohin unser himmlischer Vater uns trägt, sein Blick ist auf uns gerichtet. Auch wenn wir vielleicht in dunkle Stunden kommen, auch wenn wir in Arbeitslosigkeit kommen oder in Krankheitszeiten kommen, vielleicht Krebs leiden, vielleicht leiden wir Todesängste, Gott hält dich fest. Und Gott hat seinen Blick auf dich gerichtet. Was kann uns noch trennen von dieser Liebe Gottes? Was kann uns noch trennen von der Liebe Gottes? Nichts, absolut nichts. Denn er hält uns mit seinen starken Armen fest. Für uns Eltern war das, ja, wenn wir so erleben, dass unsere Kinder heranwachsen, war es nicht einfach, manchmal so die Kinder so ein bisschen loszulassen. Wenn die mal abends mit den Freunden dann etwas länger unterwegs waren, soll man noch aufbleiben, soll man warten, bis sie wieder zurückkommen oder soll man schon schlafen gehen? Es wird ja doch spät. Ja, und wenn sie dann anfangen, sich neu zu orientieren, welchen Beruf sollen wir ergreifen? Ja, es ist schwierig, schwierig, die Kinder zu begleiten, aber einerseits muss man sie auch loslassen. Aber dieser Segensspruch, der hat uns geholfen. Wir können die Kinder abgeben, wir können die Kinder loslassen, weil Gott sie in seinen starken Armen festhält. Unsere Kräfte werden schwächer. Aber der Arm Gottes leidet nicht an Müdigkeit. Der Arm Gottes ist stark und er hält fest. Und nicht nur das, die Kinder entgleiten unseren Blicken. Manchmal sehen wir sie nicht, sie sitzen meistens oben oder in ihrem Zimmer. Vielleicht wir sehen sie manchmal zu Mahlzeiten, manchmal auch nicht. Aber Gott hat sie überall im Blick. Gott hat sie unter Kontrolle, auch wenn wir sie nicht unter Kontrolle haben. Wir müssen immer wieder auch beten, Herr, halte du unsere Kinder fest, bewahre sie und richte deinen Anblick auf sie und gebe dir Frieden. Wörtlich heißt es, lege dir Frieden. Ja, Gott legt also in unsere Herzen hinein ein sicheres Fundament des Friedens. Wenn wir heute hinausschauen in die Welt, ja, die Welt, die wankt. Wir erlebten jetzt hier in den letzten Monaten ja eine gewisse kleine Inflation in Deutschland. Ja, die Preise wurden teurer. Auch unsere Politiker sind teilweise auch ratlos geworden. Wohin mit den vielen Menschen, die zu uns kommen? Ja, in Europa herrscht Krieg, im Nahen Osten herrscht Krieg. In der Welt geht es drunter und drüber. Und kein Politiker vermag, Frieden zu geben. Ja, heute rufen sie alle auf, mehr Waffen, mehr Waffen, mehr Waffen. Das schürt zum nächsten Krieg, zum größeren Krieg. Kein Psychologe kann dich beruhigen, kein Psychologe kann dir Frieden geben. Die Welt kann den Frieden uns nicht geben. Warum? Weil sie ihn nicht hat. Sie hat ihn nicht. Es kann nur Gott allein uns den Frieden geben. Und auch diese Heilsgewissheit, dass wir geborgen sind im Herrn und dass, wenn er wiederkommt, wird er uns zu sich nehmen. Diese Verheißung, diese Gewissheit haben wir nur vom Herrn. Vers 27. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen. Damals war es so, dass die Priester vor das Volk traten, nachdem sie Opfer dargebracht haben und sie gesehen haben, dass Gott das Opfer gnädig angesehen hat, dann haben sie auch in diesem Segen den Namen Gottes wörtlich ausgesprochen. Nur hier im Rahmen des Gottesdienstes wörtlich ausgesprochen, sonst war der Name Gottes unaussprechlich. Aber durch Jesus Christus hat der himmlische Vater uns seinen Namen in unsere Herzen auf uns gelegt, damit wir unter seinem Segen, unter seinem Schutz stehen, damit wir in seiner Liebe wandeln, damit wir uns erziehen lassen von ihm, damit wir von ihm getragen werden und auch die völlige Gewissheit haben. Und ich möchte euch so in die nächste Woche oder heute mitgeben, so Fragen, ja, wie gehen wir mit dem Ehrfurchtgebietenden, mit diesem reinen, heiligen Namen Gottes um? In unserem Alltag, in unseren Familien. Wie gehen wir mit dem Namen Gottes um? Wohin tragen wir diesen heiligen Namen, der auf uns gelegt worden ist? Wohin tragen wir den Namen Gottes? Dieser Abschnitt schließt und der Herr sagt, Gott sagt, und ich will sie segnen. Ani avarcha. Und Gott stellt sich hier mit seiner ganzen Persönlichkeit, mit seinem Ich hinter seiner Verheißung, hinter seinem Wort. Er hat es ausgesprochen und er wird es tun. Da dürfen wir voller Vertrauen auf ihn blicken. Und ich wünsche auch euch, seid ermutigt, betet für eure Kinder, betet zusammen, betet als Brüder, kommt zusammen, betet für eure Familien, für die Kinder, dass Gott die Kinder, dass Gott die Gemeinde baut, die Familien baut und sie segnet. Amen.